Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid.
Bei diesen Temperaturen, die wir in diesen Tagen haben, ist Wasser aktuell. Wasser, Fluss, See, Meer, Teich. Und um Wasser geht es denn auch in unserem heutigen Text. Um Wasser. Es gibt ganz viele Geschichten in der Bibel über das Wasser. Jesus Christus, der lebendige Gott, hat das Wasser in verschiedenster Weise gebraucht. Am Wasser, auf dem Wasser, im Wasser, unter dem Wasser haben sich viele Geschichten abgespielt. Und ich bin überzeugt, uns kommen verschiedenste Geschichten spontan in den Sinn, die ums Wasser handeln. Sei es zum Beispiel der Auszug des Volkes Israel aus Ägypten, der Durchgang durchs Rote Meer. Sei es zum Beispiel das Wasser, das aus dem Felsen kam in der Wüste. Sei es der Durchzug durch den Jordan bei der Landnahme. Aber auch später viele Beispiele, viele Geschichten über das Wasser. Bis hin zu Jesus Christus, der am Wasser wirkte, der sich im Wasser taufen ließ im Jordan, der auf dem Wasser Wunder tat, die Stillung des Sturmes und anderes mehr. Bis hin auch zur Offenbarung, wo wir vom Strom des Lebens lesen, vom Strom des Lebens, vom himmlischen Wasser, das uns erfüllt, das uns stärkt und in Ewigkeit segnen wird. Und so lesen wir beispielsweise am Schluss der Bibel, Offenbarung 22, Vers 17, und der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen dürstet, der komme. Und wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Unsere heutige Geschichte handelt vom Wasser, das Leben schenkt, und von dem, der das Wasser des Lebens ist und gibt. Wir lesen aus Johannes Evangelium Kapitel 5. Johannes 5, die Verse 1 bis 18. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte. Denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er auch litt. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm, »Willst du gesund werden?« Der Kranke antwortete ihm, »Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein.« Jesus spricht zu ihm, »Steh auf, nimm dein Bett und geh hin.« Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war, »Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen.« Er antwortete ihnen, »Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin.« Da fragten sie ihn, »Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin?« Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, »Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre.« Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, »Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch.« Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater, und machte sich selbst Gott gleich. Amen. In Johannes Evangelium Kapitel 5 wird uns das dritte Zeichen, das dritte Wunder gezeigt, das Jesus getan hat. Begonnen hat er seine Wirksamkeit mit der Hochzeit zu Kana. Das zweite Wunder war dann die Heilung des Sohnes eines königlichen Beamten, gerade wenige Verse vorher in Kapitel 4. Und wir lesen in den vorangegangenen Kapiteln vom Johannes Evangelium, dass Jesus auch wichtige Begegnungen gehabt hatte, wichtige Gespräche geführt hatte, mit Nikodemus beispielsweise, dem Schriftgelehrten, dem Pharisäer, Kapitel 3, aber auch mit der Samariterin, Kapitel 4. Es wird uns in diesen Kapiteln die Wirksamkeit von Jesus vorgestellt in einer vielleicht unerwarteten und unkonventionellen Art. Nämlich alle Geschichten, die wir bis Kapitel 5 lesen, passen nicht so ganz in unser Bild von unseren Traditionen und von dem, wie wir es uns vorstellen, dass Jesus doch handeln sollte. Auch unsere heutige Geschichte nicht. Aber sie zeigen uns ganz klar, es geht Jesus Christus nicht um irgendeine Form oder irgendeine Tradition, sondern es geht ihm darum, dass Menschen die verändernde Kraft Gottes erleben. Dass Menschen neu werden, wie wir gesungen haben, dass sie das neue Leben, die Neugeburt empfangen. Und Jesus war bereit, so auch unkonventionelle Wege einzuschlagen. Wie beispielsweise bei der Hochzeit zu Kana, wo er Wasser in Wein verwandelt hatte. Wie beispielsweise, dass er von der Besatzungsmacht den Sohn des königlichen Beamten heilte. Wie beispielsweise, dass er sowohl mit einem Nikodemus, einem, der zum Hohen Rat gehörte, wie wir später lesen, einem Pharisäer redete, als auch mit einer Samariterin. Die Samariter, die von den Juden als ziemlich falsch und auf die Seite gestellt angeschaut wurden. Bei all diesen Geschichten sehen wir, Jesus Christus hat das eine Ziel, dass die Menschen die Kraft Gottes erfahren. Dass die Menschen die lebensverändernde Hilfe Gottes erleben, persönlich erfahren. Auch die heutige Geschichte steht genau unter diesem Vorzeichen. Es war ein Fest in Jerusalem und Jesus zog hinauf. Dort hatte es eine ganz besondere Stelle gehabt, nämlich den Teich Bethesda. Ein Teich, der zu den besonderen Orten in Jerusalem gehörte. 5 Hallen, wir haben es gelesen, 5 Hallen voll mit Kranken, Blinden, Lahmen, Ausgezehrten. In der verschiedensten Form Ausgezehrte. Also Menschen mit Gebrechen, Menschen mit Defiziten, Menschen, die gerade auch in der Gesellschaft auf die Seite gestellt wurden, Menschen, die sich tagtäglich bewusst sein mussten, dass ihnen etwas fehlte. Als Lahme, als Blinde, als Kranke in der einen oder anderen Form. Es war ein Ballungspunkt von Menschen mit Schwierigkeiten, mit sichtbaren Problemen. Und warum waren sie dort? Weil von Zeit zu Zeit ein Engel herunterkam und das Wasser bewegte. Der Teich Bethesda an sich war einfach Wasser. Nichts Besonderes. Aber wenn die Kraft Gottes durch den Engel das Wasser bewegte, dann veränderte das Menschen. Dann veränderte das den, der als erster in den Teich stieg. Schon nur diese Begebenheit mag für uns etwas sonderbar klingen. Und es hat beide Komponenten. Zum einen wunderbar und herrlich. Der Herr tut Wunder, greift ein, berührt Menschen. Menschen erleben die lebensverändernde Kraft Gottes. Und zum anderen gibt es viele Verlierer, nämlich alle außer einen. Der eine, der Schnellste war. Es kam hier darauf an, wer schneller war, wer schneller bereit war, wer auch bessere Kontakte und Verbindungen hatte und schneller dorthin gebracht wurde zum Wasser. Und wir sehen hier den Übergang, gerade auch vom Alten zum Neuen Bund. Nämlich, im Alten Testament sehen wir immer wieder, wie Gott zu Einzelnen gesprochen hatte, Einzelne berufen hatte, seine Kraft Einzelnen, die besonders aus der Welt waren, erwiesen hatte. Mit Jesus Christus kam aber die Erlösung, die befreiende, die lebensverändernde Kraft Gottes für alle Menschen. Auch hier in der Geschichte wurden natürlich nicht alle gesund, in dieser Situation jetzt. Aber es wurde gerade jemand exemplarisch gesund gemacht, der absolut keine Chance hatte. Der allein war, der frustriert war, der seit Jahrzehnten immer hoffte und immer enttäuscht war. Und gerade dieser Mensch wurde verändert. Wir sehen sowohl im Alten wie im Neuen Testament, das Ziel und der Wille Gottes ist, dass Menschen verändert werden. Dass Menschen seine Kraft erleben.
Die Schöpfung zeigt uns Gottes Macht, zeigt, was sein Wort vermag. Wer sehen kann, steht staunend still, sieht Wunder Tag für Tag. Wunder sind mir kein Problem, seit ich das Wunder sah, wie Gott mir meine Schuld vergab am Kreuz auf Golgatha. Er tat, was mir unmöglich schien, und darum weiß ich nur, für mich sind Wunder kein Problem, denn Gott kann Wunder tun. Die Blinden sehen und Lahme gehen, ein Toter bleibt nicht tot. Ich zweifle nicht, dass das geschah, ich zweifle nicht an Gott. Wunder sind mir kein Problem, seit ich das Wunder sah, wie Gott mir meine Schuld vergab am Kreuz auf Golgatha. Er tat, was mir unmöglich schien, und darum weiß ich nun, für mich sind Wunder kein Problem, denn Gott kann Wunder tun. Wer Gott in seinem Sohn vertraut, bleibt nicht beim Zweifel stehen. Das Wunder einer Neugeburt kann auch bei dir geschehen. Wunder sind mir kein Problem, seit ich das Wunder sah, wie Gott mir meine Schuld vergab am Kreuz. geschehen, und darum weiß ich nun, für mich sind Wunder kein Problem, denn Gott kann Wunder tun.
Das Ziel und der Wille Gottes ist, dass Menschen verändert werden, dass Menschen seine Kraft erleben. Was war die Voraussetzung? Sowohl für den Schnellsten, der jeweils ins Wasser stieg, als auch jetzt für den 38-Jährigen, der hier krank dalag und den Jesus heilte. Was waren die Voraussetzungen für diese alle? Nämlich, dass sie an jenem Ort waren. Wären sie irgendwo sonst in Jerusalem gewesen, dann hätten sie auf keinen Fall weder das Wasser, das bewegte Wasser und seine Kraft erfahren können, noch hätte dieser Mensch jetzt Jesus begegnen können. Es war notwendig, dass er an dem Ort war, wo Gott wirkte, wo Gott seine Kraft offenbaren wollte. Das ist ein erster wichtiger Punkt auch für uns. Manchmal wünschen wir uns, dass der Herr eingreift in unserem Leben. Wünschen wir uns, dass wir seine Kraft erfahren. Aber wir stellen uns selber vor, wie das zu geschehen hat. Wir stellen uns vor, so und so, auf diese und jene Weise und zu diesem und jenem Zeitpunkt, an dieser und jener Stelle, muss der Herr eingreifen und wirken. Wir sehen hier von all diesen Menschen, die Grundvoraussetzung war, sie erkannten ihre Krankheit, sie standen zu ihrer Krankheit und sie waren bereit, an dem Ort zu sein, wo Gott wirkte. Wichtig für uns. Die Gesunden bedürfen des Arztes nicht, aber die Kranken. Es ist wichtig, dass äußerlich und auch innerlich wir dazu stehen, wo der Herr uns verändern sollte. Wo wir Defekte haben, wo wir Schwierigkeiten haben, dass wir dazu stehen und Ja sagen und bereit sind, in dieser Weise und an jenem Ort uns verändern zu lassen, so wie der Herr uns will. Dass nicht wir dem Herrn Vorschriften machen, so und so hat es zu geschehen, sondern uns in die Voraussetzung hineinbegeben, an den Ort begeben, wo der Herr wirken will. Die Leute waren dort, wo der Herr durch den Engel jeweils das Wasser bewegte. Und ebenfalls wichtig war, die Leute, sie waren immer bereit. Sie wussten nicht, wann der Engel das Wasser bewegte. Es heißt hier, der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab. Also, wenn es jetzt wenigstens einmal die Woche gewesen wäre, immer Donnerstagabend um 18 Uhr zum Beispiel, das wäre doch praktisch gewesen. Aber nein, sie mussten immer bereit sein. Sie wussten nicht, wann der Engel des Herrn herniederfuhr. Möchten wir, dass der Herr unser Leben verändert? Möchten wir, dass der Herr an uns wirkt, durch uns wirkt? Dann müssen wir aufhören, ihm Vorschriften zu machen. Dann müssen wir aufhören, ihm Vorschriften zu machen, auch bezüglich der Zeit. Du hast das dann und dann zu tun, oder ich will, dass das und das dann und dann geschieht. Sondern unsere Aufgabe ist es, bereit zu sein. Bereit zu sein für den Moment, wo der Herr eingreift, wo der Herr bestimmt. Wir sehen in der Bibel immer wieder Situationen, wo Menschen Gott Vorschriften gemacht haben. Oder selber dachten, dann und dann sollte es sein, sollte es möglich sein. Und selber die Zeit für Gottes Wirken festlegen wollten. Ein ganz bekanntes Beispiel ist Mose. Die 400 Jahre waren noch nicht vorbei. Aber er wollte schon selber aus eigener Kraft, nach eigenem Festlegen, bewegt durch das Unrecht, das er sah, für sein Volk einstehen und hat den Ägypter erschlagen. Es war zu früh. Es war zu früh. Er musste lernen, bereit zu sein für den Moment, den Gott vorgesehen hatte. Eine wichtige Voraussetzung auch für unser Leben. bereit sein, auch in unserem Zeitplan, auch in unserem Lebenszeitplan, für den Herrn und den Zeitpunkt, den er festlegt, jeweils. Vielleicht haben wir auch dies oder jenes, das uns auf dem Herzen liegt, worunter wir vielleicht schon jahrelang leiden, das uns jahrelang beschäftigt und wo wir denken, also jetzt müsste doch der Herr endlich mal eingreifen, jetzt muss doch was geschehen. Der Engel des Herrn kam von Zeit zu Zeit und bewegte das Wasser. Niemand wusste, wann diese Zeit da ist. Für uns gilt es da auch, geduldig zu sein und, neutestamentlich gesprochen, darauf zu bauen, Jesus Christus hat uns lieb. Er, der sein Leben am Kreuz für uns gelassen hat, der sich ganz für uns gegeben hat, er lässt uns nicht hängen. Er lässt uns nicht im Stich. Er lässt uns nicht allein, sondern er greift ein. Er wirkt. Er hilft uns. Aber zu seiner Zeit. Nicht dann, wenn wir es uns vorstellen und wir es möchten. Aber zu seiner Zeit. Und für uns ist wichtig, einfach bereit zu sein. Bereit zu sein und auch geduldig zu sein.
Als sinnend mein Leben ich heut überdacht, vernahm ich ein Wort in der Früh, das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Zwar sind unsere Wege oft krumm und verwirrt, wie soll es nur enden, sag mir. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Nein, Jesus verspätet sich nie. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Nein, Jesus verspätet sich nie. Und ob unser Herz vor Ungeduld weint, vom Ringen uns zittern die Knie, er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. Er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. So lautet die Lehre, die heute mir klar. Ich weiß nicht das Wann und das Wie, doch hab ich ein seliges Wissen für wahr. Mein Jesus verspätet sich nicht. Doch hab ich ein seliges Wissen für wahr. Mein Jesus verspätet sich nie.
Es war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm. Jesus Christus sieht diesen Menschen, weiß, vernimmt von seiner Geschichte und er kümmert sich um diesen Einzelnen. Wir haben Begebenheiten wo wir lesen, Jesus heilte sie alle. Und das ist das Ziel von Jesus Christus. Er will, dass allen Menschen geholfen wird. Er will, dass alle Menschen die lebensverändernde Kraft Gottes erfahren, die Kraft der Erlösung erfahren. Aber er macht das nicht einfach im Kollektiv, alle, sondern er nimmt sich des Einzelnen an. Er nimmt sich die Zeit und die Mühe, jenen Menschen zu sehen, seine Geschichte zu hören. Er kümmert sich um den Einzelnen und spricht diesen Einzelnen an. Wir sehen das immer wieder, gerade auch bei den Begebenheiten und den Begegnungen Jesus und Nikodemus, Jesus und die Samariterin, aber auch bei der Heilung des Sohnes vom königlichen Beamten. Jesus Christus kümmert sich um den Einzelnen. Und was gibt es Schöneres, als das zu wissen? Der Sohn Gottes, der König aller Könige und Herr aller Herren, kümmert sich um uns ganz persönlich. Er geht nicht an uns vorbei. Wir sind ihm wichtig. Er liebt uns. Und das sind nicht einfach lose Worte, leere Worte, sondern Jesus hat das mit der Tat bewiesen. Er hat am Kreuz sein Leben gelassen. Er kann und will uns verändern und uns seine Kraft erleben lassen. Er kümmert sich um uns. Viele Menschen leiden darunter, dass eine große Oberflächlichkeit in unseren Tagen da ist. Die am wenigsten ernst gemeinte Frage beispielsweise ist: Wie geht es dir? Guten Tag, wie geht's? Das interessiert sehr häufig die Leute gar nicht. Sondern es ist einfach eine höfliche Floskel geworden. Und wehe, wenn man dann wirklich zu erzählen beginnt, wie es einem geht. Dann merkt man, wie das Gegenüber vielleicht sehr schnell mal dicht macht und denkt, ja, so wollte ich es eigentlich gar nicht wissen. Wir leben in einer Zeit der Oberflächlichkeit. Eine Zeit der Schnelllebigkeit. Das war früher nicht anders als heute. Heute zeigt sich etwas anders. Im Zeitalter von Smartphones und Medien durch und durch, da ist natürlich vieles schnelllebiger und oberflächlicher, klar. Aber Oberflächlichkeit und damit das sich nicht verstanden fühlen, gab es schon damals. Dieser Mensch war 38 Jahre lang allein. Heute hätte er wenigstens sein iPhone haben können oder sein Smartphone und hätte ein paar Fotos machen können oder auf Snapchat einige Fotos platzieren können, hätte Instagram benutzen können oder ein sogenanntes Crowdfunding machen können und möglichst vielen einladen, bitte kommt und helft mir. Solche Dinge werden heute häufig gemacht, immer wieder, und doch ändert es nichts an der Tatsache, dass viele Menschen allein sind, hoffnungslos bleiben und unter der Oberflächlichkeit unserer Zeit leiden. Für uns ist aber auch wichtig zu wissen, das ist nicht ein neues, modernes Phänomen. Das zeigt etwas ein anderes Gesicht heute. Aber Oberflächlichkeit und Einsamkeit gab es schon damals. Dieser Mensch war allein. Für ihn war es ganz neu, dass sich da jemand um ihn kümmert. Denn er hat nachher bezeugt, ich habe niemanden. 38 Jahre lang, mitten unter Leuten, 5 Hallen voll mit Kranken, aber allein. Wir können mitten unter Leuten sein und dennoch allein. Wir können mitten unter Menschen sein, die vielleicht noch sogar schlimmere Gebrechen haben oder mehr Probleme haben und dennoch allein. Jesus kümmerte sich um ihn. Jesus sprach ihn an.
Jesus lässt mich nie allein, wenn Freunde auch mich oft verlassen, wenn kein Mensch in der Not zu mir steht. Schenkt er mir Geborgenheit, tiefen Frieden, wahre Freude, wie ein Freund, der zu trösten versteht. Sage alles nur ihm, er versteht deine Sorgen. schwarz auch die Wolken oft über dir schien. Ich sage alles, alles ihm. Er ist bei mir heut und morgen, alle Tage durch, die wir noch gehen.
Jesus kümmerte sich um ihn. Jesus sprach ihn an. Und er sagt als erstes, willst du gesund werden? Das kommt die erste unverständliche Begebenheit unserer Geschichte. Warum sagt Jesus, willst du gesund werden? Ist das nicht offensichtlich? Ist das nicht klar? Warum war er denn dort? Diese Frage ist sehr berechtigt und sehr wichtig. Und Sie sehen auch an der Antwort, der Kranke war nicht einmal mehr in der Lage zu sagen, ja, ich will gesund werden. Er konnte das nicht mehr sagen. Er war von der Krankheit und der Leidenszeit so sehr geprägt, dass ihm sogar der Ausdruck des Willens, gesund zu werden, fehlte. Er sah nur Unmöglichkeiten. Er sagte, ich habe keinen Menschen. Ich bin allein. Und wenn ich dann komme, dann ist ein anderer schneller gewesen. Frust pur. 38 Jahre lang. Und das hat diesen Menschen zermürbt. Er konnte nicht mehr sagen, ja, ich will gesund werden, sondern er sah nur Unmögliches, keine Chance, keine Hoffnung. Mit dieser Frage rüttelt Jesus ihn auf, zum einen, und zum zweiten zeigt er ihm auch die ganze Tragweite, wie sehr ihn die Krankheit geprägt hat. Eine Krankheit oder ein Problem, das wir seit Jahren mit uns herumtragen, mit uns schleppen, kann uns sehr verändern, kann uns sehr prägen. Und man trifft immer wieder Menschen, die sind so sehr von einer Krankheit oder einer schwierigen Situation geprägt, dass sie, etwas hart ausgedrückt, eigentlich sich das Leben ohne diese Krankheit gar nicht mehr vorstellen können. Oder ohne diese schwierige Situation. Das würden sie nie so sagen. Und dennoch, ihre Existenz, ihr Alltag, ihr Denken, ihr Tun ist so geprägt von dieser Krankheit, so geprägt von dieser Situation, dass es ihr ganzes Sein und Handeln bestimmt und definiert. In ihrem Denken und häufig auch in ihrem Reden dreht alles um die Krankheit, um die Schwierigkeit, die schwierige Situation, wie auch immer diese heißt. Wenn wir vielleicht schon seit Jahren mit Problemen beladen sind, wenn wir vielleicht schon seit Jahren auch dies oder jenes, auch an körperlichen Gebrechen haben, stellt sich die Frage, die erste Frage, die Jesus uns zeigt, wollen wir davon frei werden? Der Herr hat Mittel und Wege genug, auch von körperlichen Leiden zu heilen. Wir haben einen Gott, der Wunder tut, Jesus Christus gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Aber wir sehen gerade auch in der heutigen Geschichte, der Herr handelt ganz unterschiedlich. Es gibt nicht Schema X und dann spult alles nach dem ab. Auch die Heilungen, die Jesus tat, waren ganz unterschiedlich. Genauso, wie es für den einzelnen Menschen richtig war. Wollen wir uns vom Herrn prägen lassen, verändern lassen? Oder halten wir vielleicht so sehr an unserem Problem fest, an der schwierigen Situation fest, dass wir eigentlich gar nicht mehr anders möchten? Sind wir so sehr geprägt, dass das unser Leben ist? Dass nicht Jesus Christus unser Leben ist, sondern diese Schwierigkeit unser Leben ist? Wir in unserem Denken, in unserem Handeln nur um diese Schwierigkeit oder um diese Krankheit drehen. Willst du gesund werden? Willst du, dass die Kraft Gottes dein Leben verändert? Willst du die befreiende, erlösende, siegbringende Kraft des Blutes Jesu Christi erfahren? Oder hast du dich vielleicht mit der Situation irgendwie arrangiert und abgefunden, scheinbar? Oder vielleicht sogar irgendwie lieb gewonnen? Stellen wir uns vor, worüber würde man dann noch sprechen, wenn man sich nicht mehr beklagen könnte? Über die missratenen Kinder oder die schwierigen Verwandten oder die starken Schmerzen, was könnte man dann noch reden? Das ganze Denken handelt ja so sehr davon. Wollen wir uns befreien lassen? Willst du gesund werden?
Hör, o Seele, halte inne, frag dich, welchen Weg geh ich? Denk ans Ziel der Lebensreise, bleibe stehen, besinne dich. Hör nur, noch findest du Erlösung, Jesus ruft dich noch heut. Lieblich tönt die frohe Botschaft, dass der Herr dir Gnade beut. Eile, eile, in Jesu Armen findst du Gnade, Ruhe, Frieden und Huld. Das Herz des Heilands schlägt voll Erbarmen. Er tilgt alle Sünden Schuld.
Und nun würden wir erwarten, dass der Kranke sagt: Ja, ich will. Wir sehen hier einen völlig äußerlich und innerlich kaputten Menschen. Er war äußerlich kaputt, er war krank, er konnte nicht selber sich Hilfe verschaffen oder die Hilfe erfahren, aber er war auch innerlich kaputt. Er war frustriert, 38 Jahre lang krank. Und zu sehen, wie anderen geholfen wird, zu sehen, wie andere können, und er kann nicht. Immer wieder wurden ihm seine Grenzen bewusst gemacht. Immer wieder wurde ihm bewusst gemacht, dass er nicht genügt, dass er versagt, dass er eben nicht genügend schnell ins Wasser kommt. Immer wieder hat er erlebt, wie Gott bei anderen eingreift, aber nicht bei ihm. Wie andere die Kraft Gottes erleben, aber er nicht. Und niemand stand ihm bei. Nicht nur, dass er die Kraft Gottes nicht erleben konnte persönlich selber, sondern er hatte niemanden, der ihm beistand. Niemanden, der ihn unterstützte. Niemand, der mit ihm dieses von Zeit zu Zeit bewegte Wasser abwartet. Niemand, für den er so wichtig war, der ihn so sehr liebte, dass er bei ihm ausharrte und sagte: Komm, jetzt warten wir, ob es jetzt 2 Tage oder 2 Monate dauert. Wir warten zusammen und schauen, dass du der Erste bist, dass du reingehen kannst ins Wasser. Er hatte niemanden. Niemand, für den er wichtig genug gewesen wäre, dass man ihm geholfen hätte. Wir sehen einen Menschen, der frustriert war, weil er selber die Kraft Gottes nicht erlebte, der frustriert war, weil er einsam und allein war, der frustriert war, weil er keine Hoffnung sah. Und er konnte noch so sehr überlegen und planen und hin und her abwägen. Er sah keine Möglichkeit. Und er konnte nur sagen: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Wenn ich aber hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Er bezeugt, dass er keinen Menschen hat. Er bezeugt, dass er allein ist, dass er versagt und nicht genügen kann, dass ihm Grenzen gesetzt sind. Er mimt nicht den immer Hoffnungsvollen. Er hat nicht gesagt: Ja, natürlich möchte ich gesund werden, bis jetzt hat es einfach noch nicht geklappt, aber das klappt dann schon. Irgendwie kriegen wir das auf die Reihe. Nein, er gibt zu, dass er einfach nur das Negative vor sich hatte. Und nicht mehr konnte. Keine Hoffnung, keinen Ausweg, keine Hilfe. Oder anders gesagt, vor Jesus den er noch nicht als Sohn Gottes erkannte, wohlverstanden, den er einfach als Herr ansprach. Vor Jesus kapitulierte dieser Mensch und zeigte die ganze Hoffnungslosigkeit seiner Situation. Solange wir Gott und Menschen noch irgendetwas vorspielen, vormachen, können wir nicht die Kraft Gottes erleben. Solange wir noch irgendeine Fassade aufsetzen und uns anders geben, als es in unserem Inneren und auch Äußeren aussieht, können wir nicht erleben, dass der Herr uns verändert. Erst wenn wir kapitulieren, erst wenn wir bereit sind, auch die Demut haben zu zeigen, ich bin frustriert, es geht nicht, ich kann nicht weiter, ich sehe keine Möglichkeit, keine Hoffnung, keine Zukunft, ich fühle mich allein und komme nicht weiter mit meinen Problemen, mit meinen Schwierigkeiten. Erst dann kann der Herr eingreifen. Es braucht diese Ehrlichkeit und diese Offenheit. Diese hatte der Kranke. Er hatte nicht mehr die Kraft zu sagen, ja, ich will gesund werden. Und Jesus sagte ihm dann auch nicht, also ich habe dich was anderes gefragt, nicht all das, was nicht funktioniert, sondern ich habe dich gefragt, willst du gesund werden? Nein, wir sehen hier den Quell der Barmherzigkeit. Jesus Christus überfordert diesen Menschen nicht. Eigentlich hätte doch eine einfache Antwort ausgereicht, ja, ich will. Aber dieser Mensch war so am Boden, dass er das nicht mal mehr konnte. Und Jesus ist barmherzig. Er überfordert ihn nicht. Er quält ihn nicht weiter. Er will ihm auch nicht ein Bekenntnis abbringen, das er im Moment gar nicht geben kann. Sondern Jesus handelt. Jesus spricht zu ihm. Jesus spricht zu ihm, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Das ist auch sehr unkonventionell. Das mögen wir vielleicht nicht ganz verstehen. Besonders wenn wir den weiteren Verlauf der Geschichte lesen. Dieser Mensch wusste nicht einmal genau, wer ihn jetzt geheilt hat. Er wurde gefragt von den Juden, wer hat dich geheilt? Wer hat dir gesagt, dass du das Bett nehmen sollst und weggehen? Und er sagte, ich weiß nicht. Völlig unkonventionell, völlig anders, als wir es uns vorstellen. Wir hätten doch jetzt eigentlich erwartet, dass Jesus ihm zumindest eine Kurzpredigt gehalten hätte. Ich bin die Lebenskraft, ich bin derjenige als Sohn Gottes, der dich gesund macht. Und er dann sagt, ja, ich will. Und dann wird er geheilt. Aber es steht nicht so in der Bibel. Es hat sich anders abgespielt. Und was lehrt uns das? Wenn wir das Wirken Gottes in ein Schema hineinpressen wollen, so wie wir es uns vorstellen, es muss genau so ablaufen, dann setzen wir Gott Grenzen und überheben uns über Gott. Wir sehen in den Evangelien immer wieder und auch in der Apostelgeschichte, der Herr hat verschiedene Wege und Mittel und Wege genug, Menschen zu erreichen und spricht ganz unterschiedlich, aber das Resultat ist immer gleich, nämlich dass Menschen geheilt werden, innerlich von der Sündenschuld geheilt und befreit werden, wahre Befreiung erleben. Aber hier war dieser Mensch so sehr von diesem jahrzehntelangen Leid geprägt und kaputt, dass er zuerst einfach mal die Barmherzigkeit erlebte, einfach mal vom Herrn erfahren musste, wie er angenommen wird, wie ohne dass er sich beeilen und ohne dass er sich anstrengen muss, zum Wasser zu gehen, dass er einfach berührt wird von der Kraft Gottes, dass ihm einfach geholfen wird von Jesus Christus, dass die lebensverändernde Kraft Gottes an ihm zu wirken beginnt. Und wir sehen, der Herr wird das angefangene Werk vollenden. Wir sehen das im Laufe unserer Geschichte.
Du bist der Herr, der mich erlöst hat. Du bist der Herr, der mich befreit. Du bist der Herr, der mich erlöst hat. Du bist der Herr, der mich befreit. du hast mich errettet aus jeder Not. Du mein guter Hirte, du mein Gott. Sende deinen Engel, der mich beschützt, deinen starken Engel, der mich bewahrt. Du bist der Herr, der mich segnet. Du bist der Herr, der mich heilt. Du bist der Herr, der mich segnet. Du bist der Herr, der mich heilt. Sende deinen Engel, der mich beschützt, deinen starken Engel, der mich bewahrt. Herr, mein Gott, ich brauche dich. Herr Zebaoth, ich trau auf dich.
Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Das Bett, das ihn kennzeichnete oder dafür stand, dass er eben dort krank lag, dass er nicht am Leben teilnehmen konnte. Nimm dein Bett war das Zeichen dafür, nicht mehr hier der Ort der Krankheit, der Hoffnungslosigkeit für ihn, ist der Ort, an dem er bleiben soll, sondern er soll in ein neues Leben starten. Nimm dein Bett und geh hin. Steh auf. Bleib nicht da niederliegen. Es heißt dann, und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Also die Aussage Jesu: Steh auf, nimm dein Bett, geh hin. Er wurde sofort gesund, nahm das Bett und ging hin. Er nahm das Bett und ging hin. Gemäß den Worten Jesu: Nimm dein Bett und geh hin. Das ist übereinstimmend, das ist klar. Im ersten Teil wird uns nicht ganz genau gesagt, ist er nun zuerst aufgestanden und wurde dann gesund? Oder ist er beim Aufstehen gesund geworden? Oder ist er zuerst gesund geworden und ist dann aufgestanden und hat sein Bett genommen? Es wird uns nicht genau gesagt. Wir sehen hier aber einen Menschen, der zutiefst kaputt war. Und wir haben einen Menschen erlebt, der selber nicht mehr konnte und nur die Hilfe Gottes erleben konnte, dem nur Gott selber durch Jesus Christus, seinen Sohn, helfen konnte. Es gibt Situationen, da wird ausdrücklich gesagt, dass er aufstand und seine Knöchel fest wurden beispielsweise. Dass es den Glaubensschritt brauchte, aufzustehen, bis er dann wirklich erlebte, dass es funktioniert. Das wird uns hier nicht ausdrücklich gesagt. Wir lesen, dass er sein Bett nahm und hinging. Und wir lesen vorher, und sogleich wurde der Mensch gesund. Dieser Mensch hatte nicht einmal mehr die Kraft, richtig zu glauben. Aber sogleich erlebte er die Kraft Gottes. Er durfte all sein Unvermögen, all seine Schwierigkeiten dem Herrn hinlegen. Jesus Christus hat zugehört und ihm nicht Vorwürfe gemacht oder ihn korrigiert und ihm auch jetzt nicht eine Predigt gehalten, sondern ihn einfach mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit berührt, im übertragenen Sinn, ihm geholfen. Sogleich wurde der Mensch gesund. Natürlich will der Herr von uns glauben, klar. Natürlich sagt er einem Ungläubigen: Thomas, er soll glauben. Natürlich haben wir immer wieder Aussagen wie: Fürchte dich nicht, glaube nur. Ja, klar. Aber es kann Situationen in unserem Leben geben, wo wir so am Ende sind, dass uns sogar das Glauben schwerfällt. Vielleicht sind die einen oder anderen von uns auch schon in eine solche Situation gekommen oder vielleicht sogar aktuell drin. Dass man zwar äußerlich alles mitmacht, aber innerlich der Glaube fehlt oder schwach ist. Vielleicht, weil so viel Frust, so viel Unverständnis, so viel Unvermögen da ist. Jesus Christus, nach Karfreitag und Ostern gesprochen, Jesus Christus, der sich ganz für uns gegeben hat, lässt uns nicht fallen, hat uns lieb, trägt uns durch. Und sogar, wenn uns die Kraft fehlt, nach Schema X zu glauben, wie wir das eigentlich sollten oder wie man uns das sagt und so weiter, wir dürfen damit rechnen. Und sogleich wurde der Mensch gesund. Wenn wir auf Gottes Stimme hören, er hat einfach gehört, auf Gottes Wort hören und es an uns wirken lassen, der Herr greift ein. Die Voraussetzung, die Grundvoraussetzung, die der Kranke mitbrachte, war nicht nur, dass er sein Leid klagte und alles ausschüttete ganz offen und ehrlich, sondern dass er auch zuhörte. Er hat nicht immer alles noch weiter erzählt. Er hat nicht seine ganze Lebensgeschichte, die 38 Jahre, jetzt durchgearbeitet und Jesus alle Einzelheiten erzählt, sondern er war bereit, auf die Stimme Jesu zu hören und hat nicht seine Ohren verschlossen, hat auch nicht gesagt, hat doch alles keinen Wert, sei nur ruhig, ich will gar nicht mehr hören, ich habe so genug, ich will gar nichts hören. Es hat jetzt 38 Jahre lang nicht geklappt und jetzt sollte es plötzlich irgendwas ändern? Nein, ich will nicht. Er war bereit zu hören. Der Kranke, wir haben gesehen, er war demütig, bereit also auch all seinen Frust, all sein Unvermögen, all sein Versagen aufzudecken, zu zeigen, dazu zu stehen. Und er war bereit, auf Gottes Wort zu hören. Dass er in diesem Fall noch nicht mal als die Worte des Erlösers erkannte, aber er war bereit zuzuhören. Wenn wir bereit sind, auf Gottes Wort zu hören, dann wird der Herr uns verändern. Sogar dann, wenn wir selber keine Kraft mehr haben, einen Glaubensschritt zu tun oder einen ersten Glaubensschritt zu tun. Und wie schön ist es, hier steht nicht, er stand auf, nahm sein Bett und wurde gesund, sondern er wurde sogleich gesund, nahm sein Bett und ging hin. Der erste Schritt war von Gottes Kraft erfüllt. Er erlebte sogleich, dass der Herr eingreift. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Wenn uns vielleicht sogar bei allem Negativen, bei allem Frustrierenden, bei allem Schwierigen, das uns vielleicht seit Jahren belastet, wenn uns vielleicht sogar der Glaube mittlerweile fehlt, dass sich irgendwas ändern könnte, dann lasst uns einfach auf Gottes Wort hören. Jesus alles hinlegen, die Not hinlegen, aber nicht bei der Not stehen bleiben und Gott die Ohren voll jammern, sondern bereit sein zu hören, was der Herr uns sagt. Und dann mit seiner Kraft, die er uns sogleich erweist, zu handeln. Er nahm sein Bett und ging hin. Er begann das neue Leben. Er erlebte die lebensverändernde Kraft Gottes. Das bedeutete dann aber nicht, dass er weiter dort blieb und dachte, ja, mal schauen, ob es funktioniert. Oder vielleicht ist meine Heilung doch nicht ganz, aber jetzt kann ich immerhin schnell selber zum Teich rennen, wenn denn das Wasser bewegt wird. Nein, er nahm in Anspruch, dass der Herr ihn gesund gemacht hat. Er nahm in Anspruch, dass der Herr ihm einen Neuanfang gibt. Er nahm in Anspruch, dass für ihn ein neues Leben beginnt. Es ist wichtig, dass wir die Worte Jesu Christi, es ist vollbracht, die Tatsache, dass Jesus Christus Sieger ist, in Anspruch nehmen. Sogar wenn vielleicht unser Glaube schwach ist oder sogar fehlt. Dass wir aber uns durch das Wort Gottes, durch den Heiligen Geist erfüllen lassen, stärken lassen und dann die Schritte wagen. dann vorwärts gehen. Im neuen Leben wandeln und nicht zweifeln und denken, ja, funktioniert es wohl. Klappt das jetzt? Hat jetzt 38 Jahre nicht geklappt, warum sollte es jetzt plötzlich klappen? Nein, Jesus Christus macht alles neu. Sind wir bereit, als neue Menschen zu leben?
Weil Gott dich liebt, kannst du ihm ganz fest vertrauen. Weil Gott dich liebt, hält er wie ein Freund zu dir. Weil Gott dich liebt, heilt er alle deine Wunden. Das Gute sieht, weil Gott dich liebt. Wenn du dich verlassen fühlst und leer, rufe den Herrn. Noch in wilden Stürmen auf dem Meer wird er dir Herr. Er findet zu dir und kehrt bei dir ein. Du bist nicht allein. Weil Gott dich liebt, kannst du ihm ganz fest vertrauen. Weil Gott dich liebt, hält er wie ein Freund zu dir. Weil Gott dich liebt, heilt er alle deine Wunden. Das Gute sieht, weil Gott dich liebt.
Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Eine ganz interessante Begebenheit. Und zwar unwidersprochen und ganz klar ist, Gott hat den Sabbat als Ruhetag eingesetzt, das sehen wir in der Bibel ganz klar, und auch bestätigt. Und auch Jesus Christus hat nicht den Sabbat außer Kraft gesetzt, sondern erfüllt und bekräftigt. Aber die falsche Gesetzlichkeit, die dazugekommen war, durchbrochen und aufgedeckt. Es heißt in Jeremia 17, in den Versen 21 und 22, darauf stützen Sie sich hier bei Ihren Aussagen: So spricht der Herr, hütet euch und tragt keine Last am Sabbat durch die Tore Jerusalems. Und tragt keine Last am Sabbat aus euren Häusern und tut keine Arbeit, sondern heiligt den Sabbattag, wie ich euren Vätern geboten habe. Also, hier wurde durch den Propheten Jeremia dem Volk noch einmal ganz klar gezeigt, was es wirklich bedeutet, die wahre Sabbatruhe zu haben. Eben sich nicht mit Geschäften zu beschäftigen, Lasten durch die Tore Jerusalems zu tragen, das Geschäftemachen zu unterbrechen, auch die persönlichen Vorteile, das persönliche aus dem Haus rein und raus tragen und so weiter, zu unterbrechen, nicht nach eigenem zu suchen, sondern dem Herrn die Ehre zu geben und zu ruhen in ihm, zur Ruhe zu kommen. Statt zu dieser Ruhe zu kommen und wirklich zu erkennen, was auch der innere Beweggrund und die innere Ausrichtung vom Sabbat bedeutet, statt das zu erkennen, haben dann die Juden immer mehr Gesetze darum herum gemacht. Bis hin auch das Betttragen ist nicht erlaubt. Es steht im Jeremia und auch in den Büchern Mose nichts vom Bett tragen, dass das verboten ist. Und es ist klar gezeigt, man soll keine Last durch die Tore Jerusalems tragen, man soll keine Last aus dem Haus rein und raus tragen. Warum trug er dieses Bett? Weil für ihn ein neues Leben beginnt. Weil Jesus Christus ihm das so gesagt hat. Jesus hat damit nicht den Sabbat oder das Sabbatgebot außer Kraft gesetzt oder übertreten. Im Gegenteil. Dieser Mensch innerlich voller Unruhe, dieser Mensch äußerlich kaputt, kommt zur wahren inneren Ruhe, kommt zur wahren Erfüllung durch den Sohn Gottes und ist dem Wort Gottes gehorsam. Nimm dein Bett und geh hin. Das widersprach aber der religiösen Vorstellung und den Ansichten der Juden. Nicht Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat die falsche Meinung, sondern die Juden haben hier die falsche Meinung über ihre religiöse Tradition. Nicht der Sohn Gottes, nicht Gott selber, Schöpfer Himmels und der Erde, der selber dieses Gebot gegeben hat, ist verkehrt, sondern die Menschen verstehen es verkehrt, handeln verkehrt. Das ist uns eine wichtige Lehre. Es kann sein, dass wir mit gutem Wissen und Gewissen an gewissen Dingen festhalten. Gewisse Dinge, auch Traditionen und so weiter, festhalten. Wenn wir aber an diesen Dingen einfach festhalten, um der Dinge willen, kann das sogar dazu führen, dass wir den ablehnen, der Geber aller Gaben ist, den lebendigen Gott, Jesus Christus. Es führte schlussendlich dazu, im weiteren Verlauf dieser Geschichte, dass sie Jesus entgegengesetzt waren, dass sie ihn zu verfolgen begannen. Warum? Weil ihnen ihre Tradition, ihre Vorstellung, ihr Denken über das Wort Gottes wichtiger war, als das, was der Sohn Gottes, das fleischgewordene Wort Gottes, sagte. Was bedeutet das? Das bedeutet für uns, dass wir vorsichtig sein müssen. Geht es uns wirklich um Jesus Christus allein, um ihn als erstes? Kann er unser Leben, unser Denken, unser Fühlen ganz erfüllen und bestimmen? Ist er derjenige, der auch bei all unseren Traditionen und Gewohnheiten an erster Stelle steht, dass wir fragen, ist das dein Wille? Oder klammern wir uns an irgendetwas fest, an irgendeiner Form, an irgendeiner Tradition, an irgendeinem, man hat es schon immer so gemacht oder bei uns wird das so gemacht und das ist das einzig Richtige. Das kann dazu führen, dass wir den Sohn Gottes zur Seite stoßen. Der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Es ist wichtig, dass wir vom Heiligen Geist erfüllt sind, der uns in alle Wahrheit leitet, der uns den, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, immer größer macht, der uns dazu führt, dass er wachsen kann in unserem Leben, Jesus Christus, und wir und unser Ich und unsere Vorstellungen abnehmen. Das ist die Tragik in dieser Geschichte, dass schon also ganz am Anfang der Wirksamkeit Jesu die religiöse Tradition und die selbstgemachten Gesetze der Menschen, natürlich auf Gottes Wort irgendwo gegründet, wir haben es ja vorhin gelesen, aber anders ausgelegt, als es der Herr gegeben hatte, dass die selbstgemachten Gesetze und Traditionen sogar zum Verfolgen von Jesus führen. Und wie schnell kann das passieren? Dass wir das Wirken Jesu in unserem Leben einschränken oder ihm sogar Hindernisse entgegenstellen, nur weil wir nicht auf Jesus Christus ausgerichtet sind, nicht er unser Herr und König in allen Lebensbereichen sein kann, sondern wir stur auf gewisse Ansichten und Meinungen, Traditionen und so weiter fixiert sind.
Mein Wunsch ist, großer Gott, sing an dir fort und fort.
Der Geheilte antwortete, der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir, nimm dein Bett und geh hin. Er lässt sich nicht in eine Diskussion ein, in dem Sinn, dass er sagt, ja, aber die Stelle kann man auch anders auslegen oder wie auch immer, sondern er beruft sich auf den, dessen Kraft er erlebt hat. Und das ist das einzige Richtige auch für unser Leben. Wenn der Feind uns angreift, wenn in irgendeiner Form Anfechtungen an uns herankommen, Schwierigkeiten an uns herankommen. Und wo der Herr wirkt, kommen Schwierigkeiten, kommen Angriffe. Lasst uns nicht auf unsere eigene Kraft, auf unsere eigene Weisheit uns stützen und meinen, damit kommen wir zum Ziel, sondern lasst uns auf den uns stützen, der die Kraft des Lebens hat. Auf den Sieger von Golgatha, der gerufen hat, es ist vollbracht. Der uns sein Wort gegeben hat und der zu uns spricht, lasst uns auf das Wort Gottes und auf die Erlösung Jesu Christi uns stützen. Es gibt immer wieder Menschen, die beschäftigen sich bei feindlichen Angriffen mit dem Feind oder die lassen sich in Streitgesprächen, Diskussionen ein. Dieser Geheilte, er berief sich auf den, der sein Leben veränderte. Von dem er noch nicht einmal wusste, wer es war. Aber er berief sich auf den, der sein Leben veränderte, von dem er einfach wusste, es ist die Kraft Gottes. Das wusste er. Denn so wie der Engel Gottes, der Engel des Herrn, kam und das Wasser bewegte und Menschen geheilt wurden, so erlebte dieser Mann, dass die Kraft Gottes sein Leben veränderte. Das wusste er. Aber ihm waren die Augen noch nicht geöffnet dafür, dass er Jesus als Sohn Gottes erkannte. Das kommt noch. Aber er erlebte die Kraft Gottes und er stützte sich auf die Kraft Gottes. Er hat noch nicht alles erkannt, aber er stützte sich auf das, was er erlebt hat. Wir können ja nicht anders, als von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben, sagten die Apostel vor dem Hohen Rat. Nicht lange Diskussionen, nicht lange Streitgespräche, nicht lange hin und her und Rechthaberei und so weiter, sondern lasst uns auf den stützen, dessen Kraft wir erlebt haben, auf Jesus Christus. Auf den, der unser Erlöser ist, auf den, der uns unsere Sünden vergeben hat, auf den, der unsere Lebenskraft für den Alltag ist. Er macht unser Leben neu. Und wenn wir uns auf seine Kraft stützen, weil wir seinem Ruf gefolgt sind, weil wir seiner Stimme gehorsam sind, dann sind wir sicher und getrost. Er bezeugte, der Geheilte, ich tue nichts aus mir selber, weil ich jetzt das so fand, sondern ich tue es im Gehorsam zu dem, der mein Leben verändert hat. Und das ist genau der Weg auch für uns. Nicht aus uns selber handeln, sondern handeln und vorwärts gehen, auch als Zeugen in dieser Welt, im Gehorsam zu dem, der unser Leben verändert hat. im Gehorsam zu Jesus Christus, zu seinem Wort. Im Gehorsam aus dem Hören auf seine Stimme. Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war, denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Wir finden hier in Vers 14 mehrere wichtige Punkte. Zum einen, es war noch nicht der Moment gewesen, Vers 13, dass Jesus ihm weiter sich offenbarte. Das war der Moment noch nicht. Aber Jesus wollte das angefangene Werk vollenden. Er wollte nicht, dass er irgendjemanden als Träger der Kraft Gottes erlebte, sondern dass er ihn, Jesus Christus, erlebte und wusste, nur in ihm ist das Heil. Er ist der Sohn Gottes. Aber dafür wählte der Herr einen anderen Ort, einen anderen Zeitpunkt. Auch das ist ein Punkt, der für uns unverständlich sein mag. Wieso hat er nicht so gehandelt wie beim Gelähmten, der von den vier Freunden am Bett runtergelassen wurde? Wo ihm dann gerade sagte, deine Sünden sind dir vergeben und nachher steh auf. Warum nicht so? Warum umgekehrt? Wer sind wir, dass wir Gott Vorschriften machen? Es zeigt uns, der Herr handelt genauso, wie es für jeden Einzelnen richtig ist. Er macht keine Fehler. Und es zeigt uns, wir dürfen nicht Gottes Wirken in ein Schema hineinpressen. Ich wiederhole es noch einmal. Sondern wir sollen Jesus Christus den Herrn sein lassen in unserem Leben und ihm den ersten Platz geben und ihm gehorsam zu seinem Wort handeln. Und wir erkennen, seine Wege sind viel höher als unsere Wege, seine Gedanken viel größer als unsere Gedanken. Er hat Mittel und Wege genug. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm. Wo fand er ihn? Im Tempel. Wir sehen, dass die Kraft Gottes diesen Menschen auch innerlich schon veränderte. Noch nicht vollständig. Er sollte noch die Erkenntnis erhalten, dass es Jesus, der Sohn Gottes, ihn geheilt hat. Aber die Kraft Gottes hat ihn auch schon innerlich verändert. Er war nicht mehr der Frustrierte. Er war nicht mehr der, der am Boden lag und über die jahrzehntelangen Leiden nicht hinwegkam, sondern er war jetzt derjenige, der in den Tempel ging, der die Gemeinschaft mit Gott suchte, die Heiligkeit Gottes suchte. Er war derjenige, der in den Tempel ging, um sich zu zeigen als geheilt, dem Priester, um zu danken, anzubeten. Das neue Leben, das er bekommen hatte, führte ihn in weitere Gemeinschaft mit Gott. Er hätte jetzt sagen können, Leute, 38 Jahre lang habe ich kein richtiges Leben gelebt. So, jetzt lasse ich richtig die Post abgehen. Ich habe so vieles zum Nachholen. Ich war jetzt ständig da bei diesem Teich, jetzt möchte ich mal reisen, jetzt möchte ich was erleben, jetzt möchte ich das Leben genießen, jetzt möchte ich all das nachholen, was mir gefehlt hat bis jetzt. Nein. Sondern er ging in den Tempel. Er ging dorthin, wo er wusste, da ist die Heiligkeit Gottes gegenwärtig. Es war sein Wunsch, dem zu danken, dessen Kraft er erlebt hatte, den lebendigen Gott. Es war sein Wunsch, dem nahe zu sein, der sein Leben verändert hatte, dem lebendigen Gott. Und bald wusste er, das ist der Sohn Gottes. Wenn Jesus Christus an uns wirkt, wenn der Herr uns in seiner Kraft verändert, brauchen wir das für uns, damit wir unser Leben leben können, damit wir unsere Ziele und Gedanken ausleben und erfüllen können? Oder brauchen wir es dazu, dass unser Leben wirklich dem ganz geweiht ist, der unsere Lebenskraft und unser Leben ist? Brauchen wir es dazu, dass Jesus Christus, unser Herr, der uns erlöst hat, auch unser Herr bleiben kann? Pflegen wir Gemeinschaft mit ihm? Oder denken wir, ja, jetzt ist das Problem gelöst, jetzt geht's locker weiter? Oder ist es unser Anliegen, wie hier beim Geheilten, ist das Anliegen, war wirklich näher in der Gemeinschaft mit Gott zu kommen? Er war im Tempel. Dort fand ihn Jesus. Jesus fand ihn im Tempel. Jesus ging auch in den Tempel. Der Geheilte war am richtigen Ort. Wenn wir die Kraft Gottes erlebt haben, aber es dann nicht weitergeht. Wir haben das Wirken Gottes erlebt in unserem Leben, aber dann plötzlich beginnt es zu stocken. Wir erleben nicht im Alltag Gottes Kraft. Wir erleben nicht, wie der Herr uns im Alltag weiter ausrüstet und führt. Dann irgendwie fehlt uns die Kraft, werden wir schlapp, werden wir vielleicht wieder verlangsamt, niedergeschlagen und so weiter. Was ist der Grund? Es kann der Tempel sein, dass wir nicht dort sind, dass wir am falschen Ort sind. Dass wir eben nicht die Gemeinschaft mit dem Herrn suchen, sondern unser eigenes Leben zu pflegen beginnen. Und um uns selber drehen, statt dass wir dort sind, wo der Herr uns begegnen will. In der Gemeinschaft mit ihm, im Bibellesen, im Gebet. Danach fand ihn Jesus. Jesus findet ihn. Jesus führt ihn weiter. Wie wunderbar ist doch das? Jesus findet auch uns. Er geht uns nach. Er will uns weiterführen. Und wenn wir in dieser Bereitschaft sind, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, im Tempel sind, wenn es unser Anliegen ist, nahe beim Herrn zu sein, dann erleben wir, wie der Herr uns findet und führt. Wie er uns mehr offenbart von seiner Kraft. Wie er uns mehr offenbart von sich. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm, siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Du hast einen neuen Anfang gemacht, du bist gesund geworden. Und nun lebe als Gesunder. Lebe als äußerlich und innerlich Gesunder. Falle nicht in Sünden. Gib nicht der Oberflächlichkeit Raum. Sitz nicht, mit Psalm 1 gesprochen, dort, wo die Spötter sitzen, sondern sündige hinfort nicht mehr. Lebe neu. Jesus Christus schenkt uns die Neugeburt. Er schenkt uns ein neues Leben. Wenn wir vor ihm kapitulieren und sagen, ja, Herr, ich komme nicht mehr weiter. Der Herr in seiner Kraft begegnet uns, vergibt uns unsere Schuld, macht unser Leben neu. Schenkt uns durch den Heiligen Geist die Gewissheit des Heils, der Sündenvergebung, des neuen, des ewigen Lebens. Nun geht es aber darum, dass wir in diesem neuen Leben auch leben und bleiben, sündige hinfort nicht mehr. Dass wir nicht zulassen, dass die kleinen Füchse sich einschleichen und den Weinberg zerstören, durchwühlen und so weiter. Sündige hinfort nicht mehr.
Jesus heilte stets aus Gnaden, jeden, welcher nach ihm rief. Nie war ihm zu schlimm der Schaden, keine Wunde war zu tief. Wen er ansah und berührte, und er ging geheilt nach Haus, weil er also
Seine Gnade ist für
Der Mensch ging hin und berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Jesus aber antwortete ihnen, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Es fällt uns etwas Interessantes auf. Im Gegensatz zu anderen Begebenheiten hat Jesus hier nicht gesagt, sag es niemandem. Aber Jesus hat auch nicht gesagt, und jetzt geh zu den Juden und sag, ich sei es gewesen. Hat er auch nicht gesagt. Vorher, bei der ersten Begegnung, sagt er ganz klar, steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und er tat so. Und jetzt? Die Juden hatten ihn gefragt, wer hat dich gesund gemacht? Das heißt, um genau zu sein, die Juden hatten nicht gefragt, wer hat dich gesund gemacht, sondern wir lesen das in Vers 12. Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat, nimm dein Bett und geh hin? Die Juden fokussierten sich einfach auf diese Sache, die ihres Erachtens falsch war. Nicht die Tatsache, dass sie jetzt einen Gehalten vor sich haben, sondern die Tatsache, der hat unsere Tradition verletzt. Der hat gegen Gottes Gebot, wie sie es auslegten, gehandelt. Und der Geheilte sah sich irgendwie gezwungen, gedrängt, hatte das Pflichtbewusstsein oder wie man immer das nennen möchte, dass er zu den Juden zurückging und ihnen sagte, übrigens Leute, es war Jesus, der mir das gesagt hat, der ihn gesund gemacht hat. Natürlich hat er korrigiert. Die Juden hat nur gefragt, wer hat dir gesagt, du sollst aufstehen und hingehen, das Bett nehmen. Und er ging dann auch zurück und sagte, Jesus hat mich gesund gemacht. Ein kleines Detail, aber er bezeugt die lebensverändernde Kraft Jesu Christi. Ja, aber trotzdem ist interessant, Jesus hatte ihm zwar nicht verboten, aber auch nicht gesagt, er soll hingehen. Vielleicht stand der Gehalte noch immer unter diesem Einfluss, dass er sich wirklich gedrungen sah, ich muss jetzt dorthin gehen. Vorher hatte er genau das gemacht, was Jesus sagte, auf sein Wort gehört und gehandelt. Hier hat er aus eigenem Empfinden heraus gehandelt. Das Resultat, darum verfolgten die Juden Jesus. Die Wirksamkeit Jesu wurde durch diese Begebenheit eingeschränkt. Ich betone noch einmal, Jesus hatte ihm nicht verboten, er dürfe es nicht sagen. Aber er hat ihm auch nicht ausdrücklich gesagt, sag es ihnen. Was bedeutet das für uns? Wie wichtig ist es doch, dass wir im Großen wie im Kleinen auf Jesu Stimme hören und nicht aus uns selber herausmachen. Es kann manchmal auch noch Gebundenheiten geben oder Abhängigkeiten geben oder Ansichten geben, wo wir meinen, wir müssen was sagen, meinen, wir müssen jetzt so handeln, ohne dass wir auf Stimme Jesu hören, ohne dass wir im Auftrag von ihm handeln. Und dieses sich gedrungen fühlen, sich gedrängt fühlen und zu meinen, man müsse so handeln, kann dazu führen, dass dem Evangelium noch mehr Widerstand entgegengesetzt wird. Kann dazu führen, dass nicht mehr Segen, sondern mehr Kampf entsteht. Diese Episode soll uns einfach wachsam dafür sein lassen. Lasst uns aus der Gemeinschaft mit Jesus heraus handeln. Und das bedeutet, auf seine Stimme hören. Dann schweigen, wenn er uns nichts sagt. Und dann reden, wenn er uns den Auftrag gibt. Wenn der Heilige Geist uns berührt und führt. Und wir sind nicht den Feinden des Kreuzes Rechenschaft schuldig. Wir müssen nicht auf die Feinde Jesu hören und meinen, wir müssen dort noch irgendetwas ausrichten. Sondern Jesus Christus ist unser Herr. Ihm wollen wir dienen. Er soll unser Leben bestimmen. Er soll uns prägen. Bei den Juden hat das sich falsch festgesetzt. Erstens, er bricht den Sabbat, obwohl Jesus das nicht gemacht hat. Und er maßt sich an, Gott gleich zu sein. Ja, Jesus hat klar gesagt, mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch, ja. Aber alles, was Jesus sagte, haben die Juden gegen ihn verwendet. Sie waren gar nicht bereit, auf seine Stimme zu hören. Sie waren nicht bereit, sich selber zu hinterfragen und ihre Meinung zu hinterfragen, sondern haben einfach Widerstand Jesus entgegengebracht. Auch das Zeugnis, das gehalten hat, daran nicht geändert, weil ihnen die Grundbereitschaft fehlte. Es ist wichtig, dass wir für Jesus zeugen. Es ist wichtig, dass wir seine großen Taten bezeugen, auch vor einem hohen Rat, wie das Petrus und Johannes taten. Ja, aber es ist wichtig, dass wir es aus der Leitung durch den Heiligen Geist, aus dem Hören auf Jesu Stimme heraus tun und nicht aus einem falschen Abhängigsein oder aus einem falschen sich verpflichtet fühlen den Gegnern oder den Feinden des Kreuzes gegenüber. Oder Menschen, die in einer heuchlerischen, traditionellen Gesetzlichkeit stehen, wie hier die Juden. Sondern wir wollen uns vom Heiligen Geist, vom Geist der Kraft und des Lebens von Jesus Christus selber leiten lassen.
Öffne mein Herz und rühr es an mit deiner Weisheit, deinem Plan. Du hast so viel für mich getan. Öffne mein Herz und rühr es an. Öffne die Augen, dass sie sehen die Wunder, die für mich geschehen. Ich kann nur staunen davor stehen. Öffne die Augen, dass sie sehen. Öffne mein Ohr und mach mich still. Zu hören dein Wort, zu sagen, ich will. Bring du mich näher. Öffne mein Ohr und mach mich still. Öffne mein Herz und rühr es an mit deiner Weisheit, deinem Plan. Du hast so viel für mich getan. Öffne mein Herz und rühr es an. Öffne mein Herz und rühr es an. Öffne mein Herz und rühr es an.
Wir halten fest und sehen zum Schluss. Jesus Christus will jedem von uns begegnen. Keine Situation ist zu schwierig, keine Not zu lang und keine Umstände zu verfahren, als dass der Herr nicht eingreifen könnte. Es ist wichtig, dass wir bereit sind, mit Gottes Eingreifen zu rechnen und bereit sind zu warten, wie hier der Kranke das tat, auch wenn wir nicht weitersehen. Wenn uns sogar die Kraft zum Ja, ich will sagen fehlt. Wenn uns sogar die Kraft für den ersten Glaubensschritt fehlt. Jesus Christus hat uns lieb. Er, der am Kreuz sein Leben gelassen hat, der uns seine Gnade erwiesen hat, er will uns herausholen. Er will uns einen neuen Anfang, ein neues Leben schenken. Und es ist wichtig, das neue Leben, die Vergebung, den neuen Anfang im Sohn Gottes in Anspruch zu nehmen. Ganz neu in Anspruch zu nehmen. Nimm dein Bett und geh. Im Gehorsam zu Gottes Wort. Und der Herr wird das angefangene Werk in uns vollenden. Er wird uns weiter begegnen, wie hier im Tempel. Er wird uns weiter begegnen, wenn wir in der Gemeinschaft mit ihm stehen. Wenn wir bereit sind, ihm zu danken, ihn zu preisen und auf sein Wort zu hören. Lasst uns nicht dem Herrn und seinem Wirken Grenzen setzen, dadurch, dass wir unsere Ohren verschließen und sagen, ich will gar nichts mehr hören, wie das der Kranke hätte machen können. Oder dadurch, dass wir uns auf eine falsche Gesetzlichkeit und Tradition stützen, auf unsere Meinung stützen, wie das die Juden hier machten und dem Wort Gottes damit Gewalt angetan haben. Lass uns offen sein für den Herrn und sagen, auch wenn ich vieles nicht verstehe oder nicht weiß, wie es Hiob sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Für den Geheilten war keine Frage, dass die Kraft Gottes am Werk war, weil er geheilt war. Er hat es persönlich erfahren. Wenn wir persönlich erfahren haben, dass Jesus Christus uns unsere Sünden vergibt, dass er uns von der Last der Sünde befreit hat und geheilt hat, dann verstehen wir vielleicht noch nicht alles. Machen vielleicht auch noch den einen oder anderen Fehler oder die eigenmächtige Handlung. Das kann vorkommen. Aber wir haben Jesus vor Augen. Und wir möchten ihm ähnlicher werden. Wir möchten in Gemeinschaft mit ihm stehen. Wir möchten nicht mehr sündigen, sondern zunehmen in der Heiligung und ausgerichtet sein mit unserem Leben auf den, der bald wiederkommt und für uns die ewige Herrlichkeit bereithält. Wir streben dann nicht danach, unser eigenes Leben zu leben und möglichst viel zu erleben, sondern wir streben danach, unser Leben dem zu weihen, der uns das Leben gegeben hat, Jesus Christus. Und er bringt uns zum Ziel. Er macht alles wohl. Und wir erleben seine Kraft und seinen Segen. Zum Schluss die Frage, willst du gesund werden? Möchtest du die Kraft Gottes ganz neu erleben? Möchtest du ganz neu erleben, dass Jesus befreit und hilft und heilt? Jesus ist da. Er kann und will und wird sogleich eingreifen. Lass uns bereit sein dafür und ihm unser Leben ganz hinlegen. Er bringt uns zum Ziel. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich ganz für uns gegeben hast, dass du am Kreuz dein Leben gelassen, dein Blut vergossen hast. Wir preisen dich für deine Liebe und Güte und danken dir, dass wir in dir neue Kreaturen sein dürfen. Bitte, Herr, lass uns auf dich ausgerichtet sein. Lass uns dich alle Zeit vor Augen haben. Lass uns im neuen Leben wandeln, dir geweiht sein. Und bitte, Herr, schenk, dass viele Menschen auch heute das ganz persönlich erfahren. Auch die vielen Hörer der Radiosendungen, auch die Hörer dieser Botschaft. Bitte, Herr, schenk, dass viele Menschen dich erleben als Erlöser, als Heiland, als persönlichen Befreier und als König und Herr. Danke, Herr, dass du das angefangene Werk vollendest und dass du mit uns gehst. Amen. Thank you.